Es ist wieder soweit. Es ist Freitag. Es ist Zeit für den Triathlon-Chat mit Nick und Nils. Und Nicky Boy, wir haben eine Premiere. Shame on us. Der allererste weibliche Gast im Triathlon-Chat.
Ja, und es war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Das heißt, wir müssen da mehr Frauen hier in den Podcast holen, Nils.
Ja.
Tabea Thiemann war zu Gast, die du trainierst. Und ich glaube, auch du hast noch ein paar neue Dinge über sie erfahren heute. Also wir haben so ein bisschen über ihre komplette Geschichte im Sport von Kindheit bis heute gesprochen. Und Manometer sind da geile Geschichten, Ups and Downs und unerwartete Ereignisse drin. Also ich würde sagen, das ist mal eine wirklich sehr, 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 sehr spannende Geschichte einer krassen Sportlerin.
Absolut, ja. Also war für mich auch wirklich, ich meine, die erste Hälfte des Interviews oder des Podcasts hast du mehr geführt, weil da ging es ja so ein bisschen um den Werdegang von Tabea, wo ich auch noch echt Neuigkeiten erfahren habe, die ich so noch nicht wusste, die mega spannend waren. Und dann, das war auch einer der Gründe, Tabea ist nämlich gerade in Eton, Kenia. Also sie erzählt das, wovon wahrscheinlich viele Hörer träumen. Wie ist das Leben in Kenia? Sieht man in Eliud Kipchoge einen Amanal Petros beim Training? Wie läuft das Leben ab? Und wir können vorwegnehmen, das Motto Simplicity is Key wird in Kenia gelebt.
Das, was gesagt wird, ist anscheinend wirklich wahr, aber Tabea berichtet nochmal alles. Und ich würde sagen, Nils, wie immer springen wir ganz schnell in die Werbung und danach geht's direkt in den Podcast mit Tabea.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Chor, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein. Alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhab, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
Nils,
sich
du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Wir starten mit der Episode Lucky Number 13 und sie startet, wie es der Nummer 13 angemessen ist, ziemlich chaotisch. Nick, so ein rauen Start oder ruppigen Start, was die Connection anbelangt, hatten wir bisher noch nicht, wir zwei.
Doch, hatten wir schon. Jetzt überleg mal bei wem. Ja. Wo gab es Probleme mit Mikrofon, Audio? Wo musste ich im Nachgang ein bisschen rumtricksen, um halbwegs was Hörbares zustande zu bekommen?
Die Voraussetzungen stehen gut natürlich bei Hell on Wheels. Ja, das heißt, wir haben gute Karten, wieder einen Helden-Podcast quasi zu produzieren. Und es liegt natürlich daran, dass wir wieder einen Gast haben. Und dieser Gast ist nämlich gerade da, wo ich verdammt gerne wäre und auch echt sehr, sehr neidisch bin, in Eton in Kenia. Herzlich willkommen, Tabea the Man, T-Man, Tabea Themann.
Ja, hi, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sensationell, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr, sehr gerne und mega, dass es irgendwie bei dir reingepackt habt und wir jetzt auch nochmal hier einen Podcast quatschen können, weil Nils erzählt natürlich auch im Podcast immer schon viel über dich und wie so die Entwicklung von euch bisher gelaufen ist. Und ich habe Nils dann immer schon auch mal off the record manchmal gefragt, so, weil ich das alles ja natürlich nicht so im Detail weiß und die Zuhörer hier auch nicht. Vielleicht stellst du dich mal so ein bisschen nochmal kurz vor und auch was du so einen sportlichen Background, also du läufst jetzt und kommst ja auch vom Laufen, aber was hast du vorher gemacht und in der Zeit dazwischen?
Wo fange ich an? Ich bin eigentlich
ganz von vorne.
Ja, also ich mache von klein auf an Sport. Ich bin angefangen mit Tennis, habe ich dann auch 12 Jahre lang gespielt ungefähr und auch sehr professionell zum Ende hin. Also ich habe wirklich deutschlandweit Turniere gespielt um die deutsche Rangliste und wir mussten nebenbei aber auch immer noch eine andere Ballsportart machen. Dabei habe ich dann meist Fußball gespielt, zwischendurch auch Handball, Tischtennis, ich habe alles Mögliche nebenher gemacht und bin erst recht spät zum Laufen gekommen, also erst mit 17. Weil ich irgendwie so.
Lass uns mal noch kurz bevor wir zum Laufen abdrehen, weil mich das gerade interessiert. Also das mit dem Tennis wusste ich zum Beispiel schon mal nicht. Und wie hoch, also zwei Fragen, wie hoch hast du da gespielt? Und warum musstet ihr eine zweite Ballsportart machen? Und wer hat das befohlen? Der Trainer oder Verband oder
Ja, genau, ich hab wie hoch habe ich gespielt? Also ich habe Punktspiele gespielt bis hin zur zweiten Bundesliga.
Okay, krass.
Ja, ich war im Bezirkskader in Niedersachsen und mein Trainer, der wollte halt immer, dass wir nebenbei noch eine andere Ballsportart machen. Und ich bin eben sehr vielseitig. Also ich kann auch sehr gut Fußball spielen oder ich kann halt generell sehr gut mit Bällen umgehen. Also ich bin schon eher so der Ballsportart-Typ. Und dadurch habe ich nebenbei eben vielseitig trainiert und viele andere Sportarten noch ausprobiert. Genau, so kam das.
Ah, okay.
Was für ein Ausdauersportler ja nicht unbedingt Gesetz der Serie ist. Also
gib mal Glück mit dem Ball, ey.
Naja, wow, Moment mal, ich habe Landesauswahl Handball gespielt. Und Thomas, weil wir ihn vorhin hatten, Thomas Hellriegel war auch badische Landesauswahl Handball. Also es ist, pinkel mir nicht ans Bein, wollte ich hier gerade sagen.
Hier kommen wieder ganz neue Informationen auf den Tisch, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Also ja, ich sehe schon, wir müssen mal ein Pushing Limits Ballsportturnier ausloben hier irgendwie.
Ja, da brauchen wir aber unbedingt eine Versicherung als Partner, wenn da irgendwelche, weil das ist ja, in der Regel ist es ja schon eher so, dass Ausdauersportler und Ball, das ist so ein bisschen wie eigentlich Läufer und Wasser, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu, weil Tabea ja sogar auch schon mal einen Triathlon gemacht hat, aber ich wollte nicht zwischenhaken, ich wollte einfach nur sagen, dass das auch einiges erklärt, wie Tabea sich jetzt bewegt. Also ich wusste es natürlich vorher, aber diese Vielseitigkeit, das war mir so auch nicht ganz bewusst.
Das Witzige ist wirklich, dass ich während dieser ganzen Zeit, wir haben natürlich auch Ausdauer trainiert. Also wir waren laufen und wir haben auch immer so einen Cooper-Test gemacht und so. Und eigentlich habe ich Laufen gehasst. Also ich war immer die Beste und ich fand es irgendwie cool, aber eigentlich habe ich Laufen gar nicht gemocht.
Ich bin voll gut in irgendwas, aber eigentlich finde ich es richtig langweilig und mich nervt. Okay. Also Laufen war zu deiner Ballsportzeit so das notwendige Übel, obwohl du die Beste warst.
Ja, eigentlich schon.
Ah, okay. Geil. Aber ich finde es mega spannend, dass euer Trainer dann gesagt hat, ihr müsst noch eine andere Ballsportart machen. Wie alt warst du da?
Also ich bin ja angefangen mit 6 und dann wurde es interessant mit 10, 11, 12 und da habe ich dann auch immer eine zweite Sportart dazu gemacht.
Okay, also dann schon noch wirklich in der Jugend so, wo es dann ja wahrscheinlich auch Sinn macht, ein bisschen vielseitiger zu sein, koordinativ und da auch noch mit anderen Ballsportarten was zusätzlich zu machen. Ja, spannend. Und dann bist du zum Laufen gekommen, hast dann gesagt, Tennis ist nicht mehr und du hast irgendwie dann doch gemerkt, beim Cooper-Test Nummer 13 hast du auf einmal die Liebe zum Laufen entdeckt. Oder wie kam das dann zustande?
Ja, ich hatte echt irgendwann so mit 16, 17 eine psychische Blockade, würde ich sagen, in der Vorhand. Also ich konnte nicht mehr durchziehen. Also ich hatte irgendwie immer so eine Blockade und konnte nicht mehr frei spielen. Und eigentlich war das immer so meine Stärke, das Mentale. Und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann war ich in Australien, habe einen Austausch gemacht und habe gedacht, ja, wenn ich jetzt 10 Wochen mal raus bin und wieder anfange, dann ist die Blockade vielleicht weg. Aber sie ist halt einfach nicht weggegangen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich will irgendwas anderes ausprobieren. Und dann habe ich an einem 800-Meter-Lauf teilgenommen in einer normalen Turnhalle in Löning, in meiner Heimat, und da hat mich dann mein allererster Trainer angesprochen und mich gefragt, ob ich nicht mal zum Training kommen möchte. Und da bin ich einmal die Woche zum Leichtathletiktraining gegangen und habe aber nebenbei noch weiter Fußball und Tennis gespielt und ich habe auch noch Tennistraining gegeben. Also ich habe noch eine C-Trainer-Lizenz gehabt und habe dann wirklich gleichzeitig Tennis gespielt, Fußball gespielt, Tennistraining gegeben und bin mit Leichtathletik angefangen und habe halt teilweise dann bin montags zum Lauftraining gegangen, da haben wir dann Intervalle gemacht und danach bin ich noch zum Fußballtraining gegangen. Also meine Mutter hat immer gesagt, mit dem Ratschlag ins Bett und mit dem Ratschlag wieder raus. Und nebenbei habe ich dann irgendwie noch mein Abitur gemacht. Ich habe halt wie gesagt dann.
Das war dann aber wirklich nebenbei, das Abitur.
Ja, das war nebenbei. Ja, also ich habe wirklich einmal die Woche dann so 10x200 Meter gemacht und bin dann das erste Mal 2 Monate später in einer richtigen Leichtathletikhalle in Dortmund gestartet und direkt irgendwie 2:24 gelaufen auf 800 Meter. Und dann nochmal 2 Monate später krass, das erste Mal draußen auf einer richtigen 400-Meter-Bahn 800 Meter gelaufen. Und da bin ich dann halt im Alleingang eine 2:17 gelaufen. Und irgendwie so ein Zehntel an der Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften vorbei. Und dann bin ich 2 Wochen später in Zeven gelaufen. Da ist immer ein Pfingstsportfest. Und da bin ich am ersten Tag dann die 1500 Meter gelaufen. Und ich bin dann direkt die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften gelaufen. Und am Abend dachte ich auch so, Gott, also mein Trainer wollte unbedingt, dass ich am nächsten Tag noch die 800 Meter laufe. Und ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll. Also ich war völlig durch nach diesem 1500 Meter Lauf. Und habe mich dann am nächsten Tag aber nochmal hingestellt und bin dann über 800 Meter auch die Norm gelaufen für die deutschen Jugendmeisterschaften. Und dann bin ich da gestartet und bin kläglich im Vorlauf gescheitert und dann war ich natürlich angefixt. Also ich bin halt so, wenn ich irgendwas nicht kann, dann mache ich das so lange, bis ich darin gut bin. dann war mir klar, okay, ich muss jetzt komplett umswitchen und habe wirklich mit dem Tennis aufgehört, mit dem Fußball aufgehört. Und bin nur noch beim Laufen geblieben.
Ach, krass.
Ja, und dann im nächsten Jahr.
Also von heute auf morgen einfach nur, weil du.
Ja.
Sorry, wenn ich da gerade reingrätsche, aber du hast einfach jetzt dann gemerkt, okay, irgendwie direkt schon Quali Deutsche ist ja schon mal irgendwie nicht, kann ja schon mal nicht so schlecht sein.
Ja.
Und dann, dadurch, dass du aber auf den Deutschen dann so gescheitert bist, hat dich dein Ehrgeiz so hart gepackt, dass du gesagt hast, ey, nee, stopp, ich will hier gewinnen. Alles andere lasse ich sein und schau, wie es jetzt da weitergehen kann.
Ja, 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 so war's.
Also von heute auf morgen.
Finde, Nick, finde den Fehler und den Unterschied zu mir, der relativ talentiert war beim Laufen und beim Radfahren und der beim Schwimmen genau dieses Mindset gebraucht hätte, der dann aber immer gesagt hat, naja, die anderen beiden Sachen sind ja so gut, ich bin nach 2 Kilometern raus aus dem Wasser. Vermutlich wäre ich mit Tabeas Mindset irgendwie Front-Pack-Schwimmer geworden.
Ja. Ah, da wärst jetzt du, ist da wärst mir du gerade hinter, so hinter Hellon Weird der Zweiter eingelaufen auf Hawaii.
Shit, unvorstellbar.
Finde den Fehler, Nils.
Ein Mist. Aber das.
Oder, Nils.
Finde den
Nils, pass auf, vielleicht wäre Tabeas Mindset doch nicht so gut gewesen, weil dann wärst du jetzt Schwimmer.
Ja, das stimmt.
Du hättest Laufen konntest du ja schon. Das hättest du einfach aufgehört und gesagt.
Aber nicht mit meinen Kinderhänden und 1,73 Meter Körpergröße und Schuhgröße 40.
Thomas Rupprath Hatte deine Größe.
Na, nee, nee, nee. Also der ist definitiv ist der größer als 1,73. Ja, der ist 1,80 oder so.
Ja, 1,83 oder so war er, glaube ich.
Aber egal, wir wollen nicht ablenken, weil ich finde es gerade auch so faszinierend, weil so habe ich en Detail die Geschichte dann doch auch noch nicht gehört, die Vita.
Aber Nils, beim
also Tabea war angefixt und wurde innerhalb... Ja, schieß los.
Beim Schwimmen hört es bei mir auch auf. Da kann ich dich verstehen.
Dann kann man nicht so gut quatschen. Das ist das Problem, dass Tabea genauso gerne quasselt wie ich.
Also, lass uns mal kurz zurück. Du hast wirklich dann jetzt von einem Tag auf den anderen aufgehört mit den anderen? Das war für dich sofort irgendwie klar? Oder war das dann doch nochmal ein Prozess, der sich ein paar Wochen hingezogen hat oder du ein paar Überlegungen hattest? Oder war an dem Tag klar, wo du kläglich gescheitert bist auf den Junioren-DM, dass du gesagt hast, ey, alles andere, x ich raus und Vollgas laufen wir jetzt?
Ja, also so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, ob das von einem Tag auf den anderen war. Aber es war schon recht zügig. Also innerhalb von wenigen Wochen, dass ich dann komplett umgestellt habe.
Faszinierend. Erstmal, dann ist quasi jetzt, bist du jetzt die Ex-Fußballerin und die Ex-Tennisspielerin und die Neuläuferin. Und wie ging dann der Weg weiter? Weil ich meine, wenn du direkt schon bei deinem ersten Laufwettkampf irgendwie oder beim zweiten dann die Quali geholt hast für Junioren-DM, bist du dann direkt in irgendwelche Kader gekommen, in irgendwelche Fördergruppen oder wie ging dann der Weg weiter?
Ja, also ich bin dann, das war ja dann im Spätsommer und dann habe ich einen ganz normalen Aufbau gemacht im Herbst mit meinem ersten Trainer, Gustav Müller. Und im nächsten Jahr wollte ich dann natürlich, mein voriges Ziel war, ich wollte in den Endlauf. Also ich bin ja im Vorlauf ausgeschieden und im nächsten Jahr wollte ich in den Endlauf. Und das habe ich dann auch geschafft. Also ich bin, glaube ich, Sechste geworden dann bei der U20 DM. Und eine Woche später waren dann aber noch U23 deutsche Meisterschaften in Regensburg. Und da bin ich auch gelaufen. Und da hatte ich das Ziel, ich wollte, glaube ich, unter 2:11 laufen, weil ich damit in den Landeskader gekommen wäre. Und dann bin ich da gelaufen und ich bin halt einfach eine 2:08 gelaufen und war damit im Bundeskader. Also das war so krass. Also innerhalb von 18 Monaten. Also ich bin da wirklich irgendwann im Januar in dieser Turnhalle 160 Meter Runde, 800 Meter gelaufen. Und 18 Monate später war ich dann auf einmal im Bundeskader. Das war also völlig absurd. Ja, und dann war ich natürlich wieder angefixt. Ja, und dann war es dann so, dass ich wirklich aufgrund des Sports auch nach Hannover gegangen bin. Und aufgrund des Bundeskaderstatus konnte ich dann auch in die Sportfördergruppe der Polizei. Also ich habe dann bei der Polizei angefangen zu studieren in Niedersachsen und bin dann nach dem Abi nach Hannover und habe mich da dann der Trainingsgruppe des Landestrainers angeschlossen und bin da dann weitergelaufen.
Kurz mal auf den Schleudersitz. Kurz mal auf den Schleudersitz und innerhalb von anderthalb Jahren rein in die Nationalmannschaft. Vor allem, was ich mir gerade vorstelle, für diejenigen von euch Zuhörern, die Tabea nicht vor Augen haben, was wahrscheinlich relativ vielen so gehen wird. Tabea ist halt schon relativ groß. Wie groß bist du, Tabea? 1,84, glaube ich, oder?
Nee, 1,79. Nicht ganz
1,80. 1,80? Ja, ja. Da siehst du, wie klein ich bin, aber die Beine sind auf jeden Fall so lang, als wärst du 1,84. Alles
ist groß.
Nee, aber ich meine, es ist ja trotzdem für eine Läuferin, also das ist ja auch so, wir kommen ja nachher dazu, deutsche Meisterschaften, Finale jetzt, du bist ja schon auffällig groß im Läuferfeld, das muss man ja schon sagen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du diese 800 Meter auf einer 160 Meter Runde, ich meine, die Kurvenlage ist ja bei deinen Beinen jetzt auch nicht ganz so einfach. Weil eigentlich, wenn man jetzt Staffeln besetzt, versucht man ja in den Kurven eher kleinere Läufer einzusetzen, weil die ja besser rumkommen. Also das muss ja schon auch so ein bisschen wie so eine Giraffe, die gerade frisch geboren wurde oder ein Fohlen, was gerade frisch geboren wurde, aussehen. Also schon sensationell, dass es dann so schnell ging und ja.
Ich glaube, da kommen die Ballsportarten ins Spiel, Nils. Weißt du? Fußball, schnelle Richtungswechsel und so. Wahrscheinlich ist es dann gar nicht, wie du es dir vorstellst, sondern wahrscheinlich ist die 160 Meter Stadionrunde immer noch die Spezialität.
Absolut.
Ich habe auch immer rechts außen gespielt, da durfte ich auch mal viel laufen.
Ah, schau mal. Sehr gut. Da sehen wir es. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Fußball oder Läufer, rechts außen. Das ist die Position, die ihr besetzen solltet.
Das sind die Voraussetzungen.
Ja. Okay, also komplett abgefahren, die Entwicklung. Also vor allen Dingen von irgendwie Ballsport über dann angefixt und ja, jetzt scheitern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber dass das dann so motivierend ist, dass du dann sagst, jetzt laufen Vollgas und dann auch Ziel Landeskader, das direkt aber in Bundeskader schaffst, Sportförderung, hört sich jetzt erstmal nach einem Traum an. Wie ging es dann weiter?
Ja, ich bin dann in der 2011 nach Hannover gezogen und also für mich war das ja auch eine komplett neue Welt. Also die ersten zwei Wochen, die ich da trainiert habe, da konnte ich mich dann irgendwann gar nicht mehr bewegen. Ich war das ja auch gar nicht so richtig gewohnt. Ich bin ja auch gar nicht so viel gelaufen. und ich habe mich wirklich irgendwann, ich weiß noch, ich saß mit meinem Trainingskollegen in der Küche und dachte so, ey, ich kann nicht mehr, wie soll ich das schaffen, ne? Naja, dann, aber irgendwie hat man sich dann auch daran gewöhnt und ich habe dann echt ein recht cooles Leben geführt. Also ich bin dann irgendwie von einem Trainingslager ins nächste und ja, man hat sich dann halt komplett auf den Sommer fokussiert, wo ja die Wettkämpfe stattfanden und habe halt so ein bisschen so ein kleines Profileben geführt, weil das Studium eben auch dahingehend ausgerichtet war. Und ja, das lief dann so 4-5 Jahre ungefähr. Aber der richtige Durchbruch, der kam nie so richtig. Also ich war mal Zweite über 800 Meter bei den deutschen U23-Meisterschaften. Ich war auch mal Vierte in der Halle über 500 Meter. Da bin ich noch gegen Coco Klosterhalfen gelaufen. Und Vierte im Cross. Und ich habe es auch mal zur Cross-EM geschafft. Aber so der richtige Durchbruch kam einfach nicht. Und ja, 2015 hatte ich dann auch ein paar Probleme mit meinem Trainer da und habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern und bin nach Hamburg gezogen. Da habe ich mich dann der Trainingsgruppe von Beate Konrad angeschlossen mit Jana Sussmann, die ist vielleicht ein Begriff, die war ja auch international sehr viel unterwegs über die Hindernisse. Und
Olympionikin auch, oder?
Sie hatte die Norm, aber sie ist als Vierte nicht mitgenommen worden. Aber sie war auf jeden Fall bei der EM und bei der WM. Genau, in der Trainingsgruppe war ich dann. Und ja, dann habe ich einen kompletten Neustart gewagt in Hamburg. Und bin eigentlich auch völlig blauäugig hierher gezogen oder nach Hamburg gezogen und war total begeistert von der Stadt, weil ich die eigentlich nur so von meinem Tennisleben kannte, vom Roten Baum und von den Punktspielen. Aber von der Stadt habe ich irgendwie nie so wirklich was gesehen. Und ja, dann ist aber 2016 mein Vater verstorben und dann habe ich 2017 Borreliose gehabt und irgendwie hat mein Körper einfach nicht mehr so richtig mitgespielt. Also der wollte irgendwie nicht mehr. Also ich bin teilweise die Treppen hoch in den 5. Stock und musste zwischendurch gehen und pausieren, weil einfach irgendwie nichts mehr ging. Und ich habe mal 2 Monate trainiert, dann habe ich wieder 3 Monate Pause gemacht. Bin von einem Arzt zum nächsten gerannt, hatte mehrere Antibiotika habe ich genommen und irgendwie steckte dann der Wurm dran und es wollte nicht mehr so richtig. Und ich war auch wirklich schon kurz davor, irgendwie aufzugeben und habe das ja alles nur so ein bisschen nebenher laufen lassen. Also ich konnte auch noch laufen und ich glaube, Nils hat es ja auch erzählt, dass ich dann da irgendwie mal auch nach 38 auf 10 gelaufen bin und so. Aber wenn du vorher mal eine 33 gelaufen bist, dann ist es halt irgendwie nicht zufriedenstellend. Und ja,
nicht mehr so gut, ne?
Nee, nicht mehr so gut. Also da habe ich dann wirklich so ein bisschen die Freude verloren und war zwischendurch auch ein wenig verloren, weil ich ja eigentlich auch so gerne Sport mache und das auch auf einem hohen Niveau und mir das auch so viel Freude macht. Ja, und dann habe ich aber jetzt vor 2 Jahren nochmal 4 Wochen intravenös Antibiotikum bekommen. Ich bin da wirklich den ganzen Dezember dann jeden Tag zum Arzt und habe eine Infusion bekommen. Und danach war ich natürlich auch erstmal hinüber, 2-3 Monate. Und boah, dann
da wird ja alles getötet.
Ja, wirklich. Also und dann ja auch nochmal mit Corona. Also
ich wurde nur ganz kurz, sorry, wenn ich reingehe, nochmal zu verstehen. Das hat alles Auslöser war dann diese Borreliose.
Ja. Also ich muss auch irgendwann noch das Pfeifersche Drüsenfieber nebenher gehabt haben, aber die Borreliose war, glaube ich, ausschlaggebend. Also ich hatte dann echt einen ganz guten Arzt in Hamburg gefunden. Ich bin ja, wie gesagt, von einem Arzt zum nächsten gerannt und dieser Arzt am Ende, der hat mir auch wirklich geglaubt. Der meinte auch so, ich glaube, dass da irgendwas nicht stimmt. Und die Werte haben es auch gezeigt, also die Blutwerte. Und wir haben erst sehr viel rumprobiert. Und irgendwann meinte er so, ey, wir nehmen jetzt einfach nochmal 4 Wochen Antibiotikum. Das habe ich mir erstmal 2 Wochen lang durch den Kopf gehen lassen, weil ich natürlich auch Angst davor hatte und wieder wusste, da kann ich keinen Sport machen. Und wer weiß, wie ich mich danach fühle. Und es war dann genau so eine Phase, in der ich mich so richtig schlecht gefühlt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und dann bin ich wirklich vor 2 Jahren 4 Wochen dahin gerannt, habe jeden Tag eine Infusion bekommen. Und ja, das war genau vor 2 Jahren im Dezember. Und ich weiß noch, im Mai darauf, also ungefähr 5, 6 Monate später, da habe ich dann gemerkt, nach einer Einheit oder nach einem Dauerlauf, ich bin ja trotzdem weitergelaufen, aber immer nur so 6 Kilometer oder so. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie auf einmal geht's wieder. Mein Körper hat sich wieder richtig gut angefühlt. Und dann habe ich langsam wieder angefangen zu trainieren und habe mich so richtig stumpf einfach 1 Monat später für den Barcelona-Marathon angemeldet.
Und warte mal ganz kurz, Tabea. Entschuldige, dass ich mal ganz kurz zwischenhake, bevor jetzt quasi die Erfolgsstory losgeht.
Aber
so diese Tiefpunkt-Stories sind ja auch nicht schön, aber es lohnt sich ja doch auch darüber zu reden, weil man da ja am meisten lohnt, weil du hast gesagt, der Arzt hat dir geglaubt. Das klingt ja so, als wenn viele Ärzte vorher gedacht haben, das war psychosomatisch bedingt, was ja auch total Sinn macht nach dem Tod deines Vaters. Hast du einen Zeitpunkt gehabt, wo du an dir gezweifelt hast, also wo du gedacht hast, boah, das ist jetzt hier doch eher vom Kopf ausgelöst und nicht körperlich ausgelöst, oder warst du die ganze Zeit so gefestigt, also sowohl mental als auch von deinem Körpergefühl her, weil das ist ja schon wirklich sehr überragend, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, ich aus Trainersicht, warst du dir eigentlich immer sicher, das muss körperlich sein, weil du bist so gefestigt, dass es nicht psychisch sein konnte?
Also viele Leute haben natürlich gesagt, ey Tabea, dein Vater ist gestorben, da ist jetzt so viel passiert, vielleicht ist es auch einfach der Kopf. Und ich war dann manchmal auch schon kurz davor, das zu glauben, aber eigentlich wusste ich tief im Inneren, dass es was Körperliches ist. Also ich wusste, mein Körper spinnt einfach, da stimmt einfach irgendwas nicht. Und deswegen bin ich auch von einem Arzt zum nächsten gerannt, damit mir irgendwie irgendjemand hilft. Und genau. Und am Ende war es eben der Arzt, mit dem ich jetzt auch noch zusammenarbeite, der mir geglaubt hat. Und ja, ich war da ja auch schon 2 Jahre lang, bevor wir dann das mit dem Antibiotikum überhaupt erst gemacht haben. Also wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und der hat immer an mich geglaubt. Und das hat mich auch irgendwie sehr daran bestärkt, nicht aufzugeben. Also ich habe immer irgendwie gehofft, okay, vielleicht kommt der Punkt, an dem der Körper einfach wieder will und wieder funktioniert. Und ja, also ich habe eigentlich hauptsächlich immer gedacht, irgendwas stimmt einfach nicht mit meinem Körper. Ja.
Mhm. Das finde ich schon sehr faszinierend, weil man ja doch auch immer die Götter in Weiß, den glaubt man ja doch oft und lässt sich dann ja auch verunsichern, gerade auch wenn man in einer Phase ist, in der es nicht gut geht.
Ich find,
und da dann wirklich so diesen Glauben an sich zu haben und dieses Urvertrauen in seine körperlichen Voraussetzungen, das finde ich schon sehr beeindruckend und auch irgendwie auch cool.
Ich glaube, ich finde das super interessant vor der Hinsicht, dass das mal wieder ein gutes Beispiel dafür ist, dass dann Sportler oftmals auch ein wirklich gutes Körpergefühl haben. Ne? Und ich meine, Tabea, dann, wir haben es gerade gehört, das ganze Leben irgendwie Sport auf einem hohen Leistungsniveau auch betrieben. Und man kennt das ja irgendwie, wie man sich fühlt, wenn man laufen geht oder wenn man sich bewegt oder sonst was. Und wenn das auf einmal ganz anders ist, keine Ahnung. Also ich hatte die Situation jetzt noch nicht, aber ich würde mir dann auch erstmal irgendwie sagen, das muss körperlich sein und nicht jetzt irgendwie vom Kopf oder sonst was, wenn sich das Sportmachen schon ganz anders anfühlt. Und ist ja dann auch mal wieder ein gutes Zeichen, dass wenn Sportler das Gefühl haben, es kommt oder es rührt irgendwo her, das ist ja, gibt ja ganz viele Beispiele davon, dass es dann oftmals wirklich auch eine gute Indikation ist. Und klar, dann das Wichtigste nochmal, wenn man an sich selber glaubt und glaubt, dass man da rüberkommen kann, das ist, glaube ich, auch nochmal immer ein wichtiger Punkt, um es auch wirklich zu schaffen mal. Aber wirklich eine krasse Story, also von irgendwie, es fliegt dir alles zu, du fängst an zu laufen, es passt alles, bis es geht gar nichts mehr und du musst von einem Arzt zum anderen rennen, um überhaupt mal dann am Ende ernst genommen zu werden oder jemand zu finden, der sich dich wirklich annimmt und versucht, eine Lösung zu finden.
Ja, also das war auch wirklich eine sehr schwierige Zeit und ich bin wirklich froh, dass ich da rausgekommen bin. Und ja, wie du schon sagst, also ich habe wirklich ein sehr gutes Körpergefühl. Ich glaube auch einfach durch diese Geschichte. Also ich weiß wirklich, okay, wenn es mir mal nicht gut geht, dann höre ich auf meinen Körper und dann lasse ich auch Einheiten weg oder dann mache ich weniger, weil ich, glaube ich, dadurch schon sehr gut geschult wurde irgendwie, ja.
Mega, mega, mega spannend. Und dann, wie Nils gesagt hat, bevor die Erfolgsstory jetzt losgeht, kommt ja so ein bisschen das, was Nils im Podcast schon mal auch hier angerissen hat und mal an anderer Stelle erzählt hat. Dann hast du gemerkt, nach einem 6-Kilometer-Lauf, der Körper fühlt sich wieder gut an. Du hast dich für einen Marathon angemeldet. Auch eigentlich schon wieder geil. Ja, der 6-Kilometer-Lauf war geil. Nee, komm, dann Marathon. Also wie kamst du dann, hättest du einfach Bock mal dann zu sagen, ja, ich probiere jetzt einen Marathon? Oder wie kamst du jetzt zu der Entscheidung von 6 Kilometer auf Anmeldung für einen Marathon?
Ja, ich hatte das schon immer mal im Kopf. Ich wollte schon immer mal einen Marathon laufen. Also ich wollte gerne irgendwann mal in New York laufen und einmal in Berlin. Und dann wäre es eigentlich auch gewesen. Aber ja, einfach durch diesen Lauf, den ich da hatte im Mai und ich gemerkt habe, oh, irgendwie fühle ich mich anders, ich fühle mich gut, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es überwunden. Und dann danach, die Wochen, habe ich ja auch ein bisschen trainiert und habe gemerkt, okay, irgendwie, das geht wieder. Und ich wollte dann einfach irgendwie eine neue Herausforderung. Ich wollte dann nicht auf die Bahn gehen und mich mit den Zeiten vergleichen, die ich früher mal gelaufen bin, sondern einfach was komplett Neues ausprobieren. Wahrscheinlich so wie beim Tennis, als mit der Vorhand nicht mehr funktioniert hat, okay, dann laufe ich halt jetzt. Und meine Mittelstrecken sind eben auch was anderes als Marathon. Und dann habe ich gedacht, okay, ich melde mich da jetzt einfach an und habe ein paar Freunde gefragt, ob die nicht auch mitmachen wollen. Und dann haben wir da einfach so einen coolen Trip draus gemacht. Ich habe mich da schon auch drauf vorbereitet und für mich war das ja auch das komplett was Neues, auch mal Longruns zu machen, mal über 30 Kilometer zu laufen. Und also die Vorbereitung lief jetzt auch nicht optimal. Also ich war ja auch überhaupt nicht daran gewöhnt, irgendwie so viel zu laufen. Also mal länger als 20 Kilometer. War auf jeden Fall eine Überraschungstüte. Ja.
Also du bist dann Barcelona gelaufen. Was ist rausgekommen?
Also ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, zu versuchen, unter 2 Stunden 50 zu laufen. Und das habe ich auch geschafft mit 2,49, 37, irgendwie so in der Art.
Ja. Also Punktlandung.
Ja. Und danach war ich dann natürlich wieder angefixt.
Ja. Als hätten wir es erahnt. Okay, und dann kam der Punkt, wo du irgendwie gesagt hast, ich will es jetzt nochmal wieder professionell aufstellen, such nochmal wieder einen Coach und wo dann die Zusammenarbeit mit Nils quasi losgegangen ist. War das der Punkt oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, doch, eigentlich schon. Also ich kannte Nils ja von dem Pro-Trainingstour-Camp auf Fuerteventura. Und ich war damals irgendwie schon begeistert und habe auch gedacht, ach, vielleicht mache ich einfach auch irgendwann Triathlon und dann könnte Nils mich ja auch trainieren, aber ich habe das einfach irgendwie immer nur so im Hinterkopf gehabt. Und genau an dem Punkt, als ich dann da den Marathon gelaufen bin, dachte ich so, okay, ich muss aber auch irgendwas ändern an meinem Training, ich kann so nicht weitermachen, ich möchte irgendwie was Professionelleres. Und dann habe ich Nils eine Mail geschrieben und ich hatte ja auch vorher schon gehört, dass man auch nicht direkt eine Antwort bekommt und habe auch gar nicht erst damit gerechnet.
Herrlich, das Detail liebe ich.
Hier wird jemand verlegen gerade.
Schade, dass das Video aus ist, sonst sitzt jetzt ein ganz roter Nils.
Ne, aber auf jeden Fall habe ich dann innerhalb von einer halben Stunde eine Rückmeldung gehabt. Ja, lass doch mal treffen, lass mal drüber quatschen und ja, dann haben wir uns im Dezember oder Ende November, der Marathon war Anfang November und Ende November oder Anfang Dezember zusammengesetzt und gedacht, okay, dann probieren wir das mal und jetzt trainiere ich seit 14 Monaten bei dir, Nils, oder? Doch.
Ja, was ganz interessant ist noch, weil du das ja so nebenbei erzählt hast, wie wir uns kennengelernt haben. Das war wirklich, ich mache ja auch Laufcamps für Pro-Training-Tours. Damals war es noch für die Runners World. Und da ist Tabea als Guide mitgekommen. Und das lief über die Katharina Nüser und Patrick Schnettger. Patrick war auch ein recht guter oder talentierter Triathlet, der auch unheimliches Lauftalent hat. Der ist dann mal so eben nebenbei eine 32 über 10 gerannt. Und wir haben eigentlich immer so Pläne geschmiedet, wenn Paddy dann mal einen Marathon läuft, dass er dann in Hamburg rennt und unter 2:30 läuft. Er hat auch ein bisschen für Hannes Hawaitus gearbeitet. Und die beiden haben eigentlich Tabea mitgebracht. Und das war so die Zeit, glaube ich, dann, wo du auch wirklich auch noch am Struggeln warst. Also ja, klar, absolut am Struggeln warst. Und was ich ganz faszinierend fand, war, dass du trotzdem so gut gelaunt warst. Also ich wusste das ja nicht, ich wusste natürlich, dass Tabea eine super talentierte Läuferin ist. Wie talentiert war mir da nicht bewusst. Aber hatte einfach nur mitbekommen, ja, irgendwie läuft es beim Laufen gerade nicht. war aber total fasziniert, dass du halt einfach so ein bisschen durchgeknallte Nudel immer positiv warst und einfach gut gelaunt und auch positiv auf die Leute rangegangen ist, was ja schon recht bemerkenswert ist, wenn man weiß, dass das eigentlich eine Phase war, wo es dir überhaupt nicht gut ging.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, also ich bin da im Nachhinein auch echt noch sehr beeindruckt.
Von ja, dir selber.
Ja, aber ich habe einfach auch irgendwie, man kann ja auch nicht ohne laufen. Und ich habe mich dann einfach gefreut, dass das Paddy und Kati mich gefragt haben, ob ich mit will. Und ich bin ja eh so ein abenteuerlicher Typ und ich wusste, dass ich da auch Fahrrad fahren kann und so. Und dann dachte ich ja, dann komme ich einfach mal mit und ich habe da Bock drauf. Und dann habe ich aus den 2,5 Wochen wurden dann auch 4 Wochen, weil ich dann einfach verlängert habe und dann bin ich auch einfach noch da geblieben und Fahrrad gefahren. Und ich meine, Laufen ist ja auch einfach, gehört auch irgendwie zu mir. Also ich könnte auch nie mehr ohne laufen. Ich konnte ja auch in der Phase, als es mir schlecht ging, konnte ich auch nicht ohne laufen. Und ich bin ja trotzdem irgendwie 2-3 Mal die Woche so 6 Kilometer gelaufen, auch wenn ich mich dabei schlecht gefühlt habe. Aber ich brauchte das einfach irgendwie. Und genauso war das wahrscheinlich mit dem Camp. Also da bin ich halt einfach mitgekommen. Ja.
Und das war, glaube ich, auch einer der Gründe. Was man auch kurz sagen muss, ist, dass Tabea in dem Sommer dann auch den Allgäu-Triathlon gemacht hat. Die Sprintdistanz, richtig?
Ja, ich weiß gerade gar nicht, war das in dem Sommer? Auf jeden Fall. Nee, das war in dem Jahr davor. Wir haben uns einmal schon flüchtig kennengelernt. Ja. Ja, in dem Sommer davor, genau, da hatte ich eine Verletzung und da bin ich dann zum Radfahren gekommen. Also ich habe einen guten Freund, der hat gemeint, okay, Tabea, wenn du jetzt verletzt bist, dann komm, ich fahre mit dir Fahrrad. Und dann habe ich mir so ein altes Rennrad gekauft und dann war ich natürlich wieder angefixt und jetzt liebe ich Rennradfahren und habe jetzt auch ein Gravelbike. Und ja, dann haben Kathi und ich gesagt, okay, wir sind verletzt, wir können gerade nicht laufen, aber wir können schwimmen und wir können Radfahren, dann lass uns doch einfach beim Allgäu-Triathlon mitmachen, weil dann können wir dann wieder laufen. Und ja, haben uns dann zusammen auf diesen Allgäu-Triathlon vorbereitet. Also wie gesagt, ich habe vorher noch nie einen gemacht, außer in der Schule mal. Und dann hätten wir auch, wir sollten eigentlich einen Startplatz für die Halbdistanz bekommen. Dann meinte ich zu Kathi, ey Kathi, ich kann doch nicht als ersten Triathlon eine Halbdistanz machen, ey, das bringt mich um. Und sie war dann so blauäugig, ach, meinst du? Ich so, pff, garantiert nicht, also olympisch reicht mir. Das haben wir dann auch noch hinbekommen. Wir haben dann einen Startplatz für die olympische Distanz bekommen. Und ja.
Ach, du hast olympisch gemacht? Ich dachte immer die ganze Zeit, jedermann.
Nee, wir haben direkt olympisch gemacht.
Krass.
Ja.
Krass.
Und
das ist ja auch naheliegend, als Norddeutsche gleich im Allgäu zu starten, weil die Radstrecke auch so einfach ist. Also das macht schon Sinn.
Naja, aber Nils, mit der Vorgeschichte wäre eigentlich Ironman die logische Konsequenz gewesen. Direkt all in und dann Hawaii-Quali.
Ja, aber körperlich ging es ja Tabea nicht so gut.
Ah,
dann
stimmt,
knapp
stimmt,
an Hawaii-Quali vorbei.
Ah, shit. Okay.
Aber es war halt auch echt.
Also, dann hast du Triathlon auch abgehakt.
Ja, das war aber auch echt richtig cool, muss ich sagen. Also hat mich auch schon, wäre das Schwimmen nicht, dann hätte ich wahrscheinlich Triathlon gemacht.
Jetzt hast du ganz viele Pluspunkte gesammelt, mit Sicherheit bei ganz vielen Zuhörern hier, die Triathlon machen, aber eigentlich keinen Bock auf Schwimmen haben. Weißt du noch, was du für eine Zeit gemacht hast da?
Weiß nicht, ich bin auf jeden Fall 29. geworden. Ich bin, glaube ich, so als 250. rausgekommen. Da dachte ich auch, ich mache das nie wieder. Beim Radfahren, also ich liebe ja Radfahren und ich liebe es ja auch, hoch und runter zu fahren. Also ich bin ja mit Paddy einmal diese Runde da gefahren und ich bin dann hinter ihm her, diesen Berg da runter und keine Ahnung, was ich, 95 km/h oder was ich da hatte. Und er hat sich erstmal umgeguckt und meinte so, Tabby, du bist jetzt nicht gerade mitgefahren. Ich so, klar, ich liebe das. Ne? Und naja, beim Radfahren habe ich mich so abgeschossen, weil ich das so gefeiert habe, dass ich beim Laufen dagegen gar nichts mehr.
Geil.
Wirklich. Gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ich musste 3-mal oder 4-mal gehen und ich dachte, also ich bin sogar noch einmal 1 Kilometer vom Ziel, bin ich nochmal gegangen, weil ich dachte, wenigstens nochmal einmal zusammenreißen, damit du vernünftig das Ziel laufen kannst, weil ich so gestorben bin. Aber ja, ich weiß nicht, was ich hatte. Was hat man da? 2:20 oder so am Ende? Keine Ahnung,
relativ 2,20 wäre auf der Strecke, weil Radfahren sind ja auch, glaube ich, 45 oder 46 Kilometer.
Nee,
das wäre schon schnell.
Nee, insgesamt.
Ja, ich weiß.
Von der Zeit her.
Also 2,20
okay.
Wäre schon.
Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Oder 2,45,
ich versuche das mal hier parallel herauszufinden, während ihr weiterredet. Ja. Das müssen wir jetzt noch nachreichen als Service News. Welches Jahr war das?
Ich glaube 2018,
oder?
18, 19...
Ach nee, so, 20, also wenn das war, bevor wir uns kennengelernt haben, muss es 18 gewesen sein, weil 2020 war dann ja das Corona-Jahr. Obwohl, da haben wir das Camp ja sogar noch gemacht. Das war ja noch, da haben wir uns noch, stimmt. Das war ja noch, wo ich so erkältet war und gehustet hab. 2020 das Laufcamp, aber ja. Warst du da dabei? Und wir uns die ganze Zeit lustig gemacht haben, dass ich Corona hab und das jetzt hier nach Fuerteventura einschleppe. Und
ich bin gerade noch nach Hause gekommen.
Stimmt, genau. Und dann muss es 19 gewesen sein. Nick, wo Tabea gestartet ist.
Oh, jetzt bin ich da, okay, 19.
Aber das war schon so der Running Gag, weil ich die ganze Zeit gehustet habe und alle meinen, oh hier, der Görke bringt jetzt Corona hin, das war ja noch weit weg. Und ich glaube, 2 oder 3 Wochen später wurde wirklich das Plaitas zugemacht, oder ich meine, wurde alles zugemacht. Und die letzte Schicht, das war wirklich dramatisch. Die durften dann ja nicht mal mehr die Viviendas verlassen und haben sich dann irgendwie immer eine Rolle geteilt, die oben stand, weil du wirklich, das war in Spanien, war es wirklich krass. Die durften halt einfach nicht mehr raus. Das war auch nochmal krasser als bei uns. Also schon heftig, wenn man überlegt, dass es jetzt gerade mal 3 Jahre her ist. Aber ja, interessant, spannend. Und dann, Nick, willst du einhaken oder soll ich jetzt mal weitermachen, weil du gerade am
Recherchieren bist? Nee, mach weiter, ich bin gerade am Suchen. Ich habe jetzt die Ergebnisliste 2019 gefunden. Und
genau, olympische Distanz.
Ich bin
auf jeden Fall
29. oder so geworden.
Okay.
Aber Tabea kam dann, also das ging dann halt wirklich los, dass Tabea mich gefragt hatte und wir uns dann zusammengesetzt haben, überlegt haben, hätte ich da Lust zu? Und was mich halt vor allem gecasht hat, war einmal eigentlich von Beginn an so diese Art, dieses Positive und auch, man merkt ja auch, wenn jemand für eine Sache brennt, dass das halt einfach diese 2:49 in Barcelona, was ja jetzt schon eine gute Zeit ist, also definitiv, und auch, du bist ja auch nicht viel gelaufen. Ich meine, was haben wir geguckt? Du bist, glaube ich, irgendwie schon mal eine Woche irgendwie 100 Kilometer vorher gerannt in der absoluten Peak, aber es waren ja eher so 60, 70 Kilometer pro Woche. Oder weißt du das noch, wie viel du da vorher gemacht hast?
Ja, also ich glaube, ja, die Wochen, wo ich am meisten gelaufen bin, das waren so 100 Kilometer.
Genau.
Vielleicht auch mal 110, aber eigentlich nicht viel mehr.
Genau, und es war halt auch keine langfristige Vorbereitung. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mir halt das Training angeschaut habe, geguckt habe, was hast du gemacht, und vor allem, was für mich halt sehr interessant war, waren die Sachen, die du nicht gemacht hast. Das ist dann ja immer so das, was, wo man merkt, okay, da ist wirklich noch verdammt viel Potenzial da. Und was mich überrascht hat, weil du hast ja auch mit der Trainingsgruppe der Leichtathleten oder der Marathonläufer hier in Hamburg trainiert, dass du halt einfach sehr wenig rennspezifisch gelaufen bist. Also race-specific war halt überhaupt gar nicht da. Also Wettkampfgeschwindigkeit wurde wirklich extrem wenig gelaufen oder fast nie gelaufen. Und auch Hügelläufe, klar, das ist jetzt in Hamburg immer ein bisschen schwer, aber das war ja auch etwas, wo ich sofort zu dir gesagt habe, ey, komisch, ihr habt ja gar keine Hügelläufe gemacht. Und du dann auch sofort gesagt hast, oh, ich liebe Hügelläufe und Hügelläufe machen mich schnell. Also man hat halt einfach relativ sofort gesehen, da ist noch unglaublich viel Potenzial vorhanden und unheimlich viele Ansätze, wo man ansetzen kann, abgesehen natürlich davon, dass du gerade mal ein halbes Jahr vorher wieder angefangen hast, richtig zu laufen, was einem dann natürlich als Trainer auch in die Karten spielt. Und so war dann eigentlich relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, okay, unter 2:45 machen wir in Hamburg relativ safe. Das war ja so ein halbes Jahr oder 5 Monate vorher. Und perspektivisch, wir wussten ja, dass du auch in Valencia schon angemeldet bist, war das Ziel ganz klar zu sagen, oder ich habe halt gesagt, glaube, dass die 2:40, also die 2:39 innerhalb eines Jahres schon drin sein sollte. Das war eigentlich so der Plan, den wir dann gemacht haben.
Der ist ja ganz gut aufgegangen.
Erzähl mal von Hamburg, genau, wie dann Hamburg halt lief. Und hat es ja noch nicht geklappt, weil da hätten wir eigentlich einen Schritt fast übersprungen, weil mir war dann schon so klar, dass womöglich in Hamburg schon die 2:40 knacken können, also dass die schon fallen würde, weil halt einfach die Vorbereitung wirklich gut lief. Und dann war es ja in Hamburg eine 2:40 Punkt, ne?
Ja, 2:40, 45 bin ich da dann gelaufen. Also ich glaube, ich bin angelaufen auf eine 2:38 und dann bin ich ja hinten raus etwas gestorben und musste ein paar Gehpausen einlegen und dann wurde es halt 2:40, 45, was aber trotzdem überragend war, also womit ich nie gerechnet hätte. Ja, und
auch mit einem Riesenvorsprung Hamburger Meisterin geworden. Also das weiß ich noch, weil diese 2:40, ich stand dann, klar, ich war mit dem Rad unterwegs, das erste Mal stand ich bei Kilometer 10, dann beim Halbmarathon, da bist du genau, wie du gesagt hast, irgendwie mit einer 1:19:20 oder 1:19:30 oder so durch. Also da war halt ganz klar, das ist jetzt voll auf Maßarbeit. Und dann muss man auch dazu sagen, war es letztes Jahr wirklich sehr windig und der Wind kam halt von vorne auf den letzten 10 Kilometern. Und das ist ja auch so eine Pace, die richtigen Hasen, Stefan Ulitzka, der hat, glaube ich, für eine Schöneborn das die Pace gemacht, die waren halt weiter vorne, die hatten echt eine richtig große Gruppe, wo auch Fritz Ferner und Benny Winkler drin waren und Benjamin Franke, der dann nachher Hamburger Marathonmeister geworden ist. Und die waren halt alle so auf on track 2:30 und das war wirklich eine riesengroße Traube. Und ihr wart ja eher so zu viert oder zu dritt unterwegs und bei Kilometer 35 stand ich dann nochmal, da bist du dann ja schon alleine gekommen. Und da war es wirklich schon klar, das wird so eine Punktlandung. Dann weiß ich noch, da bin ich wie ein Bekloppter mit Flo Kienle und Buddy durch die Stadt gerauscht, um irgendwie noch bei Kilometer 40 zu sein. Genau, ja. Da habe ich dich dann gerade gesehen. Da bin ich dann wie so ein Querfeldeinfahrer über die Alsterwiese runtergesprungen, hab dir dann noch zugeschrien. Und da war das dann, da sahst du schon echt nicht mehr gut aus. Also da hat man dann auch schon die Salzränder im Gesicht gesehen.
Hast du Nils
dann
noch wahrgenommen? Hat sich der Effort gelohnt?
Ja, ich habe ihn noch wahrgenommen und er hat mich ja auch noch zusammengeschrien, weil ich dann ja nochmal gegangen bin.
Genau, das war wirklich krass. Das war dann halt 1 Kilometer später. Ich bin dann halt wie so eine besenkte Sau auf gut Deutsch über einen Fahrradweg da lang gefahren, weil du darfst ja im Triathlon, darfst ja nicht supporten. Ich wusste nicht, wie sind die Regularien beim Marathon. Also da sieht man ja schon teilweise bei den Top-Läufern, dass da irgendwelche offiziell noch auf der Strecke fahren. Das wollte ich aber auf gar keinen Fall. Und dann bin ich dann so über die Fußgängerwege zu Kilometer 40,5 noch gefahren.
Alles
so
weggeklingelt. Klingel, weg da, weg da.
Ja, das war wirklich krass. Und ich hatte halt so ein uraltes Mountainbike. Das ist original wirklich von 89. Das ist schon völlig verrottet. Die Schaltung geht nicht mehr. Deswegen konnte ich auch nur einen Gang fahren. Und das war auch nicht mehr verkehrssicher. Und dann stand ich da an diesem kleinen Anstieg. Alle, die schon mal den Ironman Hamburg gemacht haben, die werden den kennen, weil man da wirklich von der Alster aus hochläuft. Also es geht auch wirklich nochmal hoch. Und da entscheidet sich auch oft das Elite-Rennen. Und auf einmal fängt Tabea an zu gehen. Und da dachte ich echt, hey, was macht die denn jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Und klar, sie hatte in der Hamburger Marathonmeisterschaft, hatte sie, glaube ich, 9 Minuten vor der zweiten zu dem Zeitpunkt schon. Das war klar. Aber ich habe halt gedacht, ey, wenn du jetzt 2 Kilometer vorher gehen musst, das ist verdammt kein gutes Zeichen. Und da wurde ich dann doch auch nochmal ein bisschen energischer und ein bisschen lauter, was aber so meine eigene Unsicherheit und Entsetzen war. Und im Nachhinein haben wir dann halt festgestellt, also auch da nochmal muss ich nochmal einhaken, du bist dann ja unfassbar schnelle 2 Kilometer gerannt. Also du hast ja nochmal richtig den Hebel umgelegt. Das war ja dann irgendwie, das ist dir ja auch aufgefallen, dass du da ja schneller gerannt bist als die regionalen Männer. Was bist du die letzten 2 Kilometer, bist du dann ja irgendwie in 7 Minuten gerannt oder so. Also in 3:30er Pace oder 3:40er Pace.
Ja, wer dich auch schon mal erlebt hat am Streckenrand, Nils, da hast du auch Schiss irgendwann. Dann nimmst du die Beine in die Hand, wenn der kleine HB-Männchen am Rand rumspringt und wütet.
Ja, schon war's.
Ja, auf jeden Fall, was halt ein ganz gutes Learning war danach, dass wir halt wirklich festgestellt haben, dass Tabea halt einfach A, zu wenig getrunken hat und auch B, zu wenig Natrium zugeführt hat. Also das war eigentlich so das Hauptlearning und das hat halt auch dafür gesorgt, dass Tabea halt einfach 2 Gehpausen machen musste. Wann war die erste? Die war so bei Kilometer 36, glaube ich, oder?
Ja, kurz vorm Eppendorfer Baum.
Ja, genau. Kilometer ja. 33 und dann halt nochmal bei Kilometer 40. Und das war eigentlich so der allererste Ansatz, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt in der Vorbereitung auf den zweiten Marathon wirklich drauf achten, dass halt die Ernährung on point ist. Und das ist halt auch so etwas, wo ich total überrascht war, dass Tabea da vorher nicht drüber nachgedacht hat, das zu machen, weil das für mich natürlich ganz klar war, so ein Topläufer, Topläuferin, die weiß, was man zu machen hat. So, und das war auch ein Fehler meinerseits, dass ich da nicht nachgehakt habe und da nicht auf die Unwissenheit eingestellt war letztendlich. Denn es war wirklich, du warst dann auch relativ überrascht, als ich gesagt habe, ja, haben wir jetzt eigentlich, hast du genug Salz zugeführt? Und du hast gesagt, nee, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, weil wir natürlich vorher auch schon in den langen Läufen die Carb-Aufnahme trainiert haben, aber halt nicht in letzter Konsequenz. Also das war dann eigentlich so das Hauptlearning, was wir vor dem zweiten Marathon anders machen wollten.
Ja, so ist es manchmal, ne? Dass wenn man bei 1500 Meter schnell läuft, da ist es egal, was man zu sich nimmt. Wichtig ist nur nicht zu viel vorher. Da brauchst du halt währenddessen nichts und Marathon ist dann doch ein anderes Game. Aber nächster Marathon war dann Valencia und wenn meine Aufzeichnungen hier nicht ganz falsch waren, hast du da nochmal fast 7 Minuten von den 2:40 runtergenommen und bist eine 2:33 irgendwas gerannt.
Ja. Eigentlich völlig absurd, ich kann das immer noch nicht glauben.
Also war das eigentlich das gleiche Training, nur jetzt hast du mehr Carbs und Natrium genommen und du konntest die Gehpausen weglassen.
Ja, so ungefähr.
Nein.
Also das Geheimnis ist einfach ein bisschen Natrium nehmen, Leute.
Nein, ich habe mich ja schon, also man muss dazu sagen, ich bin ja in Berlin noch die DM gelaufen, die deutsche Meisterschaft, und hatte danach auch so ein kleines Tief im August, und ich bin auch wirklich dann erst wieder Ende August oder Anfang September angefangen, so richtig zu trainieren und mich vorzubereiten auf Valencia. Bin dann ja aber dann 4 Wochen oder fast 4,5 Wochen in die Höhe geflogen, nach Flagstaff, Arizona, und konnte da natürlich dann auch entsprechend mehr und besser trainieren. Und ja, aber ich würde sagen, vom Umfang her, ich bin ja auch trotzdem nicht unbedingt viel gelaufen. Also wir haben ja den Schnitt auch nochmal ausgerechnet im Nachhinein. Und ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial.
Wie viele Kilometer waren das, der Schnitt?
85. Also es war ja wirklich über das ganze Jahr gerechnet. Als wir angefangen haben bis zum Valencia-Marathon, waren das dann 85 Kilometer im Schnitt.
Also so ein guter Triathletenschnitt, was das Laufen angeht, ohne Schwimmen und Radfahren.
Ja, genau. Aber was halt anders war, ist, dass natürlich Tabea einmal die Wintervorbereitung in den Beinen hatte. Also es sind halt einfach, die Kilometer haben sich halt angehäuft, über das ganze Jahr verteilt. Und der Hauptunterschied war tatsächlich, dass wir vor dem Hamburg-Marathon, der Halbmarathon, der hatte kein gutes Timing, ging aber halt nicht anders. Ich glaube, waren das 2 Wochen vorher, Tabea, der Hannover-Halbmarathon?
Nee, drei Wochen.
Oder waren das 3 Wochen vorher? Ja. 3 Wochen. Der war auf jeden Fall sehr dicht, aber klar, im April hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, Halbmarathons zu rennen, und wir wollten halt schon nochmal gucken, was geht. Und ich persönlich bin ja eher ein großer Fan davon, das so 5 Wochen vorher zu machen, dass du danach halt auch nochmal so ein bisschen die Rückschlüsse, die du im Halbmarathon machst, ähnlich wie beim Ironman mit der Halbdistanz, auch nochmal fürs Training nutzen kannst. Und das hat mit der Vorbereitung in Flagstaff, wo wir aber auch jetzt nicht so Monster trainiert haben, also wir haben schon in Flagstaff Umfang gemacht, aber es war ganz anders aufgebaut als jetzt das Camp in Kenia, wo wir ja gleich zu kommen. Aber wir haben halt also in Flagstaff relativ umfangreich trainiert, also sprich, wir sind so 110, 120 Kilometer pro Woche gelaufen und hatten dann, das hat den großen Unterschied gemacht, dann bist du den Halbmarathon ja auch in Valencia gelaufen, und der war exakt 5 Wochen vor dem Marathon, glaube ich, oder?
Ja. Oder 6 Wochen.
Das war ziemlich perfekt.
Ja.
Genau, und der war interessanterweise, war der langsamer als der Halbmarathon in Hannover, wurde aber mit einer ganz, ganz anderen Vorbereitung gelaufen, also wo wir wirklich aus dem Umfang rausgekommen sind. Und dann haben wir halt das Riesenglück gehabt vor Valencia, dass wir halt 5 Wochen einfach perfekt trainieren konnten. Das waren dann wirklich marathonspezifische Wochen, für Tabea angemessenen Umfang. Also da sind wir schon so jede Woche 100 bis 110 Kilometer gelaufen, aber haben halt vor allem diese langen, zielgerichteten Läufe gemacht, wo halt Tabea sehr, sehr viel Race Pace gelaufen ist und Läufe gemacht hat bis zu 34 Kilometern 2 Wochen vorher. Also da sind wir auch länger gelaufen als vor Hamburg, weil einfach die Wintervorbereitung schon drin war, und haben sehr viel rennspezifische Läufe gemacht und haben da dann halt gemerkt, oder da habe ich dann gemerkt, dass Tabea nicht nur eine 2,39 rennen kann, sondern dass ich so 2 Wochen vorher, weiß ich noch, da habe ich dann Tabea auf Trainingspeaks aufgeschlagen, und das war halt so ein 34-Kilometer-Lauf, und da habe ich halt gesehen, ey, die kann 3,40er-Schnitt, 3,39er-Schnitt pro Kilometer durchlaufen, und das würde halt auf eine 2,34 hinauslaufen. Und da weiß ich noch, da habe ich Tabea dann eine WhatsApp geschrieben oder ich glaube einen Comment in Trainingspeaks, habe gesagt, Tabea, wir gehen in Valencia, knacken wir die 2,35. Und das hat dann noch so ein bisschen, da warst du, glaube ich, nicht ganz so begeistert oder hattest so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, weil da haben wir uns dann noch vor Abflug, haben wir uns noch im Café getroffen, und da hast du mich dann schon noch so ein bisschen ungläubig angeguckt, dass das wirklich aufgehen kann. Aber ja, hat funktioniert. Aber du warst schon so ganz überzeugt, warst du nicht, oder?
Ja, also ich, insgeheim habe ich schon irgendwie gedacht, krass, ich bin echt gut drauf. Ich glaube, das kann funktionieren, aber ich war trotzdem noch total unsicher. Also ich habe da schon irgendwie auch noch deinen Stupser gebraucht, damit ich das dann auch wirklich mache und dass sich auch in meinen Gedanken festigt, dass ich eine 3,40 laufen kann im Schnitt. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall schon einen riesen Respekt davor, muss ich sagen.
Aber hat ja dann gut geklappt und Höhe hat auch gut geklappt, um dann jetzt mal die Überleitung zu kriegen. Du bist jetzt wieder in der Höhe, haben wir eben schon gesagt, in Eton in Kenia. Und Nils liegt mir seit 3 Wochen in den Ohren, dass er da auch gerne wäre. Und vielleicht kannst du es mal so zum Start abholen. Wie ist es denn da? Ist es der Läufertraum, von dem alle reden?
Ja, also das ist schon wirklich eine krasse Läufer-Community hier. Also die Stadt ist wirklich gefühlt rund um die Uhr irgendwie in Bewegung. An jeder Ecke, um jede Uhrzeit trifft man hier irgendwelche Läufer. Und es sind einfach alle irgendwie Lauffans. Und ja, es ist einfach total einfach hier. Also man hat irgendwie keine große Ablenkung. Man ist hier einfach, um zu trainieren. Und die Bedingungen sind natürlich auch einfach super. Also es gibt hier eine Hauptstraße, eine asphaltierte, die führt ja einmal durch diesen Ort durch. Und links und rechts davon abgehend sind eben diese roten, steinigen Sandwege. Und die sind auch, ja, es ist einfach ein Paradies. Also man läuft hier hoch und runter, man hat keine flachen Strecken und ja, es gibt einfach irgendwie nichts anderes. Man läuft hier einfach.
Du bist ja jetzt im Hotel, also ihr habt ja auch nochmal gewechselt. Das ist ja irgendwie auch ganz abenteuerlich. Du bist dann ja mit der, welche Trainingsgruppe von, erzähl mal, wie das zustande kam, weil das ist ja auch irgendwie komplett neu. Dann schreibt man halt irgendwelchen, ja, Henrik Pfeifers so dieser Welt, die man eigentlich gar nicht kennt und die einem dann halt irgendwelche Tipps geben. Also das hat mich halt auch sehr beeindruckt, wie die Läufer-Community, also wirklich im High-Performance-Bereich, ich meine, da ist ja auch unglaublich viel passiert in den letzten Jahren in Deutschland, was die Marathonspitze sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern anbelangt. Aber so diese Community, das ist schon cool. Ich meine, die haben ja auch alle irgendwie geholfen, in welches Hotel du gehen sollst. Und das war ja auch schon ein bisschen abenteuerlich.
Ja, genau. Ich habe mir dann ja in den Kopf gesetzt, ich möchte unbedingt nach Kenia, weil gefühlt ja jede Läuferin, jeder Läufer irgendwie nach Kenia fährt. Und ich war halt ja noch nie hier. Und dann habe ich ja alle möglichen Leute angeschrieben, die ich von früher noch so kannte, Hendrik Pfeifer, Tom Gröschel, und habe gefragt, hey Leute, könnt ihr mir helfen, ich möchte gerne nach Kenia, ich habe aber keine Ahnung, wie das abläuft, was brauche ich alles und wo kann ich unterkommen. Und die haben mir dann total gute Tipps gegeben. Ich habe dann zahlreiche Unterkünfte angeschrieben und es war alles auch super kurzfristig, es war auch total schwer, eine Unterkunft zu bekommen. Und ich wusste dann auch, dass die Trainingsgruppe von Gesa Krause hier oben ist, und dann habe ich die auch noch angeschrieben und gefragt, ob ich mit denen zusammen trainieren kann, ob ich bei denen mit unterkommen kann. Dann waren die ganzen Unterkünfte, wie ich gerade schon gesagt habe, aber voll, und am Ende bin ich einfach irgendwo gelandet in so einem kleinen Guesthouse. Ich bin da mit einer Freundin hier, mit Vera. Und wir wussten eigentlich auch 2 Wochen vorher noch nicht, ob wir überhaupt hierher fahren, weil ich keinen frei bekommen habe erst. Und wir haben alles super spontan organisiert und gebucht. Und ja, dann sind wir hierher und in unsere erste Unterkunft und waren erstmal total baff, weil man hier wirklich unter einfachsten Bedingungen lebt. Also wir haben ein richtig kleines Zimmer, ich weiß nicht, da waren einfach nur 2 Betten drin, wir hatten noch nicht mal einen Schrank. Also wir haben dann erstmal aus dem Koffer gelebt und ja, aber so lebt hier halt einfach jeder. Also die ganzen Leute, die hier wohnen, die haben jetzt auch nicht keinen großen Luxus. Und wir sind jetzt aber nochmal umgezogen, weil Vera gerne natürlich hier auch schwimmen möchte. Sie macht Triathlon und hier ist so ein High-Altitude-Training-Center. Das wurde von einer ehemaligen Marathonläuferin gegründet. Lorna Kiplagat heißt die. Die hat auch mal den London-Marathon gewonnen. Und hier hat man schon ein bisschen mehr Luxus dahingehend, dass man hier einen kleinen Pool hat. Man hat einen Kraftraum, so ein Haus mit einer Bibliothek drin, mit so einer kleinen, wo man so Lounge-Ecken hat und so. Und aber unser Zimmer sieht auch nicht anders aus. Also ich weiß nicht, das sind irgendwie 12 Quadratmeter. Wir haben da 2 Betten drin, einen kleinen Schrank und das war's dann. Ja, aber hier haben wir uns jetzt erstmal ganz gut eingelebt und ich werde jetzt auch die restlichen Tage hier bleiben. Ich hätte nämlich eigentlich nochmal umziehen müssen, aber ich habe gefragt, ob ich jetzt hier bleiben kann, und ja, hier lässt sich eigentlich ganz gut leben. Also das ist total cool. Wir essen dann mit den ganzen Leuten hier zusammen. Und hier sind Franzosen, hier sind Iren, hier sind Italiener und also gefühlt ganz Europa ist irgendwie hier. Und es sind ja nicht nur die Afrikaner und Afrikanerinnen, die hier trainieren und herkommen, sondern wirklich, hier sind einfach gefühlt alle. Also Coco Klosterhalfen oder Konstanze Klosterhalfen ist jetzt auch hier bei uns. Die kenne ich auch noch aus früheren Zeiten. Das war auch total cool, sie wiederzusehen. Und Amanal Petros, die sind jetzt ja auch alle hier, Julian Wanders und ist irgendwie verrückt, dass einfach die ganze Läuferwelt
hier
ist.
Siehst du die dann auch beim Training oder weiß man einfach nur, die sind jetzt da oder läufst du dann da morgens jetzt lang, machst dann Auftaktlauf und dann kommen die dir entgegen? Wie ist das?
Also bei denen ist es ja so, die haben ja irgendwie so ein spezielles Team und die fahren ja auch oft raus, um irgendwo zu laufen. Die sehe ich jetzt nur so in meiner Freizeit, wenn ich hier mal einen Kaffee trinken gehe oder so. Also beim Training sehe ich die nicht. Ja, aber sonst, ich meine, die ganzen Afrikaner, die laufen hier auch morgens um 6 und 7 Uhr rum. Man trifft immer irgendwelche Leute, aber Amanda habe ich jetzt beim Laufen noch nicht getroffen. Und es trainieren ja auch alle zu unterschiedlichen Zeiten. Also die afrikanischen Gruppen, die trainieren ja meist morgens um 6 oder manchmal auch um 5. Also das ist völlig, völlig krass. Und wir sind da ja so ein bisschen verwöhnt und trainieren irgendwie um 9 oder um 10. Also verteilt sich das halt über den ganzen Tag. Genau.
Aber es ist halt immer irgendwer so aktiv und du hast immer Läufer, die rumlaufen. Also ähnlich so ein bisschen vielleicht zu vergleichen mit dem Plaitas, wo du dann ja auch mit Nils warst, wo auch immer irgendwo ein Sportkurs ist oder sonst was, egal ob du was du machst, irgendwer ist immer aktiv und läuft und rennt vor der Nase rum irgendwo.
Ja, genau, also wirklich rund um die Uhr läuft hier irgendjemand, das ist total verrückt.
Aber du bist ja auch jetzt so zum Beispiel bei den Longruns, da seid ihr dann ja auch mit der Trainingsgruppe rausgefahren. Und seid dann ja One-Way gelaufen, also seid dann ja auch teilweise so ein bisschen abfallend gelaufen. Also das war für mich auch irgendwie ganz interessant zu sehen, dass du ja gerade auch im Vergleich zu Flagstaff sofort im Rhythmus drin warst. Und ich glaube, alle haben jetzt in der letzten Stunde mitbekommen, was für ein begeisterungsfähiger Mensch du bist. Du musstest ja in den ersten 2 Wochen jetzt von mir eher gebremst werden, weil du bist ja wirklich wie so eine Rakete irgendwie durch Eton gelaufen, oder?
Hallo? Ah. Nils, ich höre dich nicht.
Ja, da ist wieder das Kenia-Internet hat wieder zugeschlagen.
Genau, das Kenia-Internet hat wieder zugeschlagen, aber wir hoffen mal, dass das Tabea gleich wieder dazukommt.
Denn es war übrigens die Triathlon-Zeit rausgefunden. Kann ich gleich am Ende ihr auch nochmal sagen, aber es waren 2:58:05:07. 34:40 ja, geschwommen, 158. Dann 5 Minuten 20 Wechselzone. 1:31 Rad gefahren, 38. Zeit und 44:50 gelaufen.
Oh, das ist nicht schnell für eine Topläuferin. Tabea, hörst du uns wieder? Ich sehe gerade, dass es wieder...
Jetzt höre ich euch wieder.
Ja, wir haben... Sehr gut. Wir haben gerade schnell das Triathlon-Thema abgehandelt. 2:58:05 waren es.
Okay,
du hast leicht übertrieben mit der 2:20, aber ist nicht schlimm.
Ich habe da ja auch gar keine Ahnung von den Zeiten.
Genau, das stimmt. Gott
sei Dank.
Hauptsache
Sub 3, wie beim Marathon. Das ist das Wichtige.
Ja.
Aber sag nochmal, also du bist aufgetaucht in Eton und die ersten 2 Wochen musste ich dir wirklich mehr oder weniger zurückpfeifen, weil ich weiß noch so, der erste längere Lauf, also du bist dann ja mit einer Slowenin zusammen 500er gelaufen, die schon ziemlich schnell waren, 500er und 400er, wo ich natürlich auch das Training dann angepasst habe. Also wir haben schon einen Plan gehabt, wir wollten halt vor allem Umfang trainieren jetzt in den 4 Wochen oder knapp 4 Wochen in Kenia, um halt einfach mal das jetzt wirklich zu nutzen und irgendwie hochgehen auf 150 Kilometer, was ja schon eine ziemliche Steigerung ist. Und dann warst du halt in dieser Trainingsgruppe und hast dann gefragt, ob du das Programm von denen laufen kannst, was jetzt auch nicht großartig unterschiedlich war. Bei mir wärst du 500er, 400er und 300er gelaufen und ihr seid 400er und 500er im Wechsel gelaufen. Und auf einmal bist du da in der ersten Woche auf 2100 Meter Zeiten gelaufen, die du hier kurz vor der deutschen Meisterschaft über 5000 gelaufen bist. Und beim Long Run bist du dann im 3:55er Schnitt gerannt. Ich habe im Nachhinein gesehen natürlich, dass es bergab gelaufen wurde. Aber du bist
es halt auch... Ah, da wird getrickst.
Genau, also ihr fahrt dann auch mit dem Bus raus, darauf wollte ich hinaus, ihr fahrt dann auch mit dem Bus raus und lauft dann halt so an diesen Straßen, die man halt aus den YouTube-Videos kennt, also wo dann halt auch ein Eliud Kipchoge irgendwie seine Tempoläufe macht und dann da im 2:50er-Schnitt lang marschiert.
Ja, also bei dem Dauerlauf oder bei dem Longrun sind wir hier in Eton gestartet und wir sind runter Richtung Eldoret gelaufen und das ist eben diese Hauptstraße, von der ich vorhin erzählt habe. Es gibt halt eben nur diese eine Hauptstraße, die hier einmal von Eldoret hierher führt. Und die kann man eben ganz, ganz gut laufen. Und davon abgehend gibt es noch eine Straße, die heißt Moyben Road. Da bin ich jetzt selber noch nicht gelaufen, aber da laufen die ganzen Cracks ihre ganzen marathonspezifischen Einheiten, weil die ein bisschen flacher ist. Also es geht schon ja sehr viel hoch und runter hier. Klar, in Richtung Eldoret geht's tendenziell runter, aber man hat trotzdem zwischendurch noch da ein paar Hügel, die man erstmal hochlaufen muss. Ja, genau. Also wir fahren ja auch zum Beispiel, um die Tempoläufe zu machen, fahren wir auch mit einem Matatu, mit diesem öffentlichen Taxi runter nach Eldoret, weil da das einzige Stadion ist, wo alle hin können. Also hier zu diesem Trainingscenter, wo ich drin bin, da gibt es eine Laufbahn, aber da dürfen eben nur diejenigen hin, die hier auch wohnen. Und dementsprechend fahren eben alle nach Eldoret, um dort zu laufen. Das ist dieses Kipchoge-Stadion. Genau, also die Leute fahren dann einfach irgendwie kilometerweit, um irgendwo laufen zu können. Das ist auch schon ziemlich cool.
Und wie ist das so, wenn du da in dieses Stadion reinkommst? Ist es auch so ein bisschen, ich meine, du weißt halt einfach, wer da seine Intervalle läuft. Da läuft man doch automatisch irgendwie 2-3 Sekunden schneller die Stadionrunde, oder?
Ja, also schon, es ist ja eigentlich eher so ein halbfertiges Stadion, aber es ist trotzdem, es hat irgendwie was Magisches, weil man eben weiß, dass da die ganze Elite trainiert und Kipchoge da trainiert und läuft und ich meine, man sieht ja auch die anderen Trainingsgruppen, die da laufen und es sind ja nicht nur die Europäer, sondern auch die Afrikaner, die da trainieren und das spornt auf jeden Fall schon ordentlich an. Also man ist schon sehr motiviert, wenn man hier loslegt.
Und wie ist es dann, wenn ihr dann da jetzt so im Stadion ballert? Also wie viele sind dann immer parallel so da? Also ich meine, klar, ihr habt jetzt eine relativ späte Zeit, wenn du sagst, ihr macht eure Tempoläufe dann eher so gegen 9 Uhr. Aber sind dann da 30 Leute auf der Bahn oder sind dann da doch eher nur 15 Leute mit 3 Trainingsgruppen auf der Bahn? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also das stelle ich mir ganz interessant vor.
Ja, wir haben die Intervalle jetzt ja mal freitags gemacht und um 10 Uhr, also das ist eigentlich schon Mittagszeit für die ganzen Cracks hier. Dementsprechend waren bei uns jetzt nicht allzu viele auf der Bahn, aber also diese ganze Stadt hier hat einen festen Rhythmus. Also dienstags ist immer Track Day, da fährt jeder nach Eldoret, um dort auf der Bahn zu laufen. Und ich glaube, da ist dann zwischen 6 und 9 Uhr ist da der Bär los. Also ich habe eben Videos gesehen und Fotos gesehen und die sind da mit keine Ahnung, mit 100 Leuten auf der Bahn. Das ist völlig krass. Also eigentlich muss ich da nochmal hin und mir das angucken. Und donnerstags...
Ja, mitlaufen.
Ja, und mitlaufen, genau. Und donnerstags ist hier mal Fahrtlag-Tag. Also da treffen die sich dann hier irgendwo und haben irgendwie so eine profilierte Runde und laufen dann irgendwie mit 200 Leuten Fahrtlag. Also...
Das habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video gesehen. Das ist dann, glaube ich, so ein Ausscheidungslauf.
Ja, genau.
Wo die dann erzählen, ja, manchmal laufen wir locker los mit 3,30, manchmal laufen wir auch mit 2,50 den ersten
Kilometer.
Das ist
faszinierende, Nick.
Ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich der große Fehler. Und das war für mich auch so dieses Faszinierende, als ich bei der Trainerfortbildung mit dem Patrick Sang, dem Trainer von Eliud Kipchoge, war. Und da schließt sich für mich auch immer so ein bisschen dieser Kreis zu Tabea, weil Tabea ja gesagt hat, dass sie ihren Körper wirklich sehr gut kennt. Und das ist mir halt sofort aufgefallen, dass wenn Tabea halt irgendwie sagt, boah, läuft gerade nicht so richtig rund und bin irgendwie so ein bisschen müde. Also ich glaube, wenn man sehen würde, gerade auch in der Marathonvorbereitung, wie langsam Tabea die ruhigen Läufe läuft, also wo es wirklich nur darum geht, Kilometer zu sammeln, da hat Tabea halt überhaupt kein Problem, einen 28-Kilometer-Lauf im 5,10er Schnitt zu laufen. Und ich meine, sie rennt halt den Marathon im 3,39er Schnitt mittlerweile durch. Und das ist, wenn du siehst...
Das mit dem 5,10er schaffe ich auch.
Das schaffst du auch. Du müsstest halt dementsprechend 6,10er Schnitt laufen. Und das fällt dir dann schon schwer.
Oh Mann, ich verrate das auch nicht. Und das kann ich nicht. Also ja, das ist für mich wirklich das Beeindruckendste, ehrlich gesagt.
Und die rennen wirklich da morgens... Die schlappen ab. Also wenn du das wirklich, also das habe ich jetzt schon von vielen gehört, das hat mir auch der Philipp Flieger mal erzählt.
Ja.
Und Tabea, du bist ja noch eine Woche da, das müssen wir unbedingt noch irgendwie hinkriegen, dass du da nochmal bist, weil das ist ja auch also du hast ja auch jetzt Eliud noch nicht gesehen, das muss natürlich nochmal passieren. Ich glaube, dann sind schon mal 2 Sekunden pro Kilometer beim Hamburg-Marathon einfach nur aufgrund der Begegnung schneller.
Ja. aber jetzt mal ganz kurz, die laufen dann wirklich 6er-Schnitt da los?
Du, wirklich. Also ich bin vor 2 Tagen hier früh gelaufen, um 6:30, weil ich nicht gut schlafen konnte. Und dann laufen die in Grüppchen, keine Ahnung, 6-Minuten-Tempo. Also ich überhole die dann oder 7-Minuten-Tempo, keine Ahnung. Die laufen richtig, richtig langsam. Das ist richtig krass. Die laufen richtig langsam.
Das ist ja so, also mir fällt es auch schwer, immer so wirklich ganz, ganz langsam zu laufen, sondern das fühlt sich dann auch irgendwie nicht nach Laufen an. Aber wir kriegen ja auch immer, wenn dann Fragen für Nils kommen oder sowas, ich meine, das tut, glaube ich, vielen Leuten jetzt mal richtig gut, das auch zu hören, dass das wirklich so ist. wenn irgendwo im Trainingsplan steht, die sollen locker laufen, dann kriegen wir manchmal so Nachrichten auf Nils Trainingspläne, ja, der Rechner hat jetzt hier ausgeworfen, ich soll jetzt hier 6:30 laufen, das kann ja nicht sein. Und dann fragst du die Leute, ja, was läufst du denn auf 10 Kilometer? Ja, so 46:40 ist meine Bestzeit.
Ja.
Und wenn du dir überlegst, ja gut, die laufen unter weit unter 30 Minuten auf 10 Kilometer und laufen über 6er Schnitt los. Die Range ist halt krass.
Ja. Ja, ich glaube, das ist der Fehler von Voll. Richtig vielen Leuten, dass sie einfach viel zu schnell laufen.
Ja, sehr gut. Haben auch. Wir das auch, auch Haken hinter gemacht. Das wichtigste Thema im Podcast behandelt.
Ja, und das, was mich noch interessieren würde, Tabea, du bist ja jetzt an dem Hotel, also einmal auch rein praktisch gesehen, weil ich kann mir vorstellen, dass relativ viele, also bei mir ist es der Fall, ich würde wirklich unfassbar gerne mal nach Kenia, um halt einfach vor Ort zu sehen, wie da gearbeitet wird, oder gearbeitet klingt gleich wieder so professionell und so blöd, oder wie da halt einfach das Leben gestaltet wird. Und auch gerade so diese Einfachheit, dieses Simplicity is key. Tabea hat mir dann natürlich in der ersten Woche auch Bilder vom Gym gezeigt. The world elite athletes are training. Und es ist halt wirklich, das ist so ein Gym, wo du den Geruch durch diese Videoaufnahme schon durchriechst. Das hat halt mit irgendwie unserem Standard eines Gyms nichts zu tun. Also auch diese zwei Fahrräder, wo sie dich dann halt ausfahren, das ist halt schon echt krass. Das finde ich schon sehr faszinierend. Aber was kostet zum Beispiel so dieses Hotel? Das ist ja jetzt, hört sich ja eher so ein bisschen High Class für die Verhältnisse an, auch wenn die Zimmer klein sind, aber ihr habt einen Pool, ihr habt ja auch ganz gute Ernährung, oder wie ist die Ernährung? Also, und erzähl mal, was das kostet. Ich glaube, das wird relativ viele interessieren.
Ja, da, wo ich gerade untergekommen bin, das kostet so 44 bis 48 Euro die Nacht und dann mit Vollverpflegung. Und in der Unterkunft, in der wir davor waren, da haben wir 30 Euro bezahlt. Da hatten wir jetzt aber ja kein Gym und den Track nicht. Aber ich hätte jetzt auch zum Beispiel eine Unterkunft, da würde ich nur 22 Euro bezahlen und würde voll verpflegt werden. Also man kann hier echt für 22 Boah. Euro pro Tag leben. Ja.
Krass. Wahnsinn.
Und wie ist die Vollverpflegung? Also wir haben ja eben, als wir aufnehmen wollten, war Tabea in der Küche und da hat man dann wirklich so gehört, wie im Hintergrund irgendwie Tee gekocht wurde und etc. Also erzähl da mal so ein bisschen, ist das auch so dieses Ngali, was da morgens gegessen wird, dieser Haferschleim und Unmengen von schwarzem Tee mit Kandiszucker, ist es auch bei euch so oder ist das dann doch eher schon wieder so dieser europäische Standard?
Nee, also hier ist es schon so, wie du gesagt hast. Also ich glaube, in dem Kerio View, das ist ja das Hotel, wo viele Deutsche mal sind, das ist schon recht europäisch. Aber da, wo wir jetzt sind und wo wir auch vorher waren, da ja, da gibt's eben morgens Porridge, dann entweder Pfannkuchen oder irgendwie so ein Gebäck, dann ganz normales weißes Brot mit Peanut Butter, Erdbeermarmelade und Honig und ja, einfach Instant-Kaffee und kenianischen Chai und das war's und dann Bananen und ja, genau, ein bisschen Obst. Mittags gibt's meist Spaghetti, die einfach völlig drüber sind. Also die können keine Spaghetti kochen hier, aber naja. Spaghetti und dann mit irgendwelchen Bohnen, Erbsen, genau, und ein bisschen Salat. Und abends gibt's dann auch ja, Ugali, dann Chapati, das ist so Fladenbrote, und dann auch wieder mit Linsen, Bohnen, halt, und eine Suppe, genau. Und zum Nachtisch dann meist Ananas oder Mango oder Wassermelone, genau. Und das wiederholt sich einfach jeden Tag.
Geil. Also, ist Fleisch ab und zu mal? Ist Fleisch ab und zu mal
genau,
da oder gar
genau,
nicht?
Genau, genau. Doch, Fleisch gibt's auch. Es gibt immer Hühnchen oder Rind. Manchmal auch Fisch. Also jeden Abend gibt es irgendwie, genau, eins davon.
Spannend.
Also alles zusammengefasst, von der Unterkunft bis zum Essen, genauso wie man es irgendwie auch so schon mal übermittelt bekommen hat, ist halt wirklich alles basic.
Ja.
Aber es läuft alles und ja, es ist halt einfach wirklich Fokus, 100% Sport,
ja.
Und natürlich das Umfeld, wenn immer sich irgendwer bewegt und läuft. Also ich stelle mir es einfach schon geil vor. Und mega motivierend, dass du dann einfach auch Bock auf Training hast, wenn du da bist. Und am Ende des Tages ist ja das Training fast dann das Highlight, weil so ist jetzt nicht irgendwie, dass du dich abends freust, oh, geiles Buffet, mal gucken, was es heute gibt, sondern du weißt eigentlich schon relativ klar, was es nach dann drei Wochen heute Abend wieder gibt.
Ja, genau. Also, nee, der Fokus liegt echt auf dem Training. Also es gibt hier halt auch wirklich keine Ablenkung. Wir haben hier diese Hauptstraße und an dieser Hauptstraße gibt's dann eben ein paar Shops und Obststände. Und da kannst du auch irgendwo einen Juice bekommen, aber hier gibt es einfach keine Cafés, hier gibt es einfach nichts, wo du hingehen kannst. Also du erholst dich zwischendurch einfach und bereitest dich auf das nächste Training vor. Ja.
Geil. Simplicity. Und wenn du Kaffee trinken gehst, ist es auch ein Instant-Kaffee.
Ja, also hier in der Unterkunft ist es auf jeden Fall ein Instant-Kaffee. Zu dieser Unterkunft gehört aber auch noch so eine Art Bar, Restaurant. Das ist aber auch öffentlich, da kann jeder hingehen. Da kann man auch ein Cappuccino trinken, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit unserem Cappuccino in Deutschland. Ja.
Das ist dann der Krümelkaffee mit aufgeschäumter Milch.
Ja, so eine Art. Ja, aber an den Instant-Kaffee habe ich mich schon ein bisschen gewöhnt. Also zwischendurch braucht man den mal, wenn man müde ist. Aber ja.
Also nimmst du den mit nach Hause, ziehst du dann weiter durch. Zu Hause gibt's Instant-Kaffee.
Ja.
Aber es ist, was ich halt auch ganz cool finde, Tabea, ist auch so eine Geschichte, die ich von Steffen Ulitzka schon mal gehört habe, der ja bei den 3000 Meter Hindernis dabei war. Mit dem bin ich zu Kieler Zeiten damals ab und zu mal gelaufen. Ist jetzt ein absoluter Top-Hase für die Frauen. Also ich glaube, es gibt wirklich wenige Läufer, die den Kilometer so sekundengenau laufen können wie Steffen Ulitzka. Ein super Typ, der jetzt halt immer noch relativ locker imstande ist, den Marathon in 2:25 zu laufen. Und ist zweifacher Familienvater, glaube ich, mittlerweile. Und Steffen war halt auch zu seiner Olympiazeit ab und zu mal in Kenia. Und dann hat er mir halt auch erzählt, das war immer so faszinierend. Die haben dann auch in einem ähnlichen Hotel gewohnt. Und er hatte dann einen Trainingspartner, einen afrikanischen. Mit dem ist er dann halt immer so unfassbar schnelle Tempowechselläufe gelaufen. Und dann stand er halt danach, ist er dann halt immer zum Frühstück gegangen, war immer völlig platt. Und dann stand halt bei den Eiern, wo du halt deine Rühreier oder Spiegeleier, das war demnach wohl ein bisschen mehr High Class. Und der Typ hat ihn immer so angelacht und Steffen dachte halt immer, er ist echt so ein super netter Typ und so freundlich, dass er immer mir gegenüber so höflich ist, weil er hat auch Steffen immer anders angeguckt als die anderen, bis dann Steffen irgendwie nach 10 Tagen festgestellt hat, dass das sein Trainingspartner war, mit dem er halt vorher halt immer im 2,45er Schnitt durch die Gegend marschiert ist oder 2,50er Schnitt. Und Steffen hat sich dann halt erstmal aufs Zimmer gehauen und hat sich dann halt kurz mal abgeduscht und 10 Minuten erholt. Nein. Und ist dann halt zum Frühstücken gegangen und sein Trainingspartner stand halt schon direkt im Hotel oder Restaurant hinter den Eiern und hat die Eiern gebraten die ganze Zeit.
Nein.
Und was ähnliches hat ja Tabea erzählt, als sie ihre erste Massage hatte. Das musst du auch mal erzählen, weil das finde ich halt auch echt so, wo du so denkst, ey, das ist ein Typ, der steht halt einfach den ganzen Tag und massiert Läufer. Aber erzähl du das mal, das finde ich auch so unfassbar faszinierend.
Ja, genau. Also hier sind ja auch ein paar Laufshops, wo man dann quasi die Laufklamotten kaufen kann von den Profis, die sie nicht mehr brauchen wahrscheinlich. Der bietet eben auch Massagen an. Und dann wollten Vera und ich eben eine Massage haben, haben einen Termin vereinbart. Und ich bin dann dahin in den Shop. Ich so, ja, hier, ich bin Tabea, ich möchte die Massage haben. Vera hat das organisiert. Und er so, ja, geh schon mal hier nach hinten in den Raum. Und dann bin ich halt hinten in den Raum rein. Das war halt einfach ein ganz normales Schlafzimmer. Also und dann kam er selber, Geil. Rein und meinte so, ja, okay, dann leg dich mal hin. Und ich musste mich dann auf sein Bett legen. Und also er hat mich dann selber dann massiert und meinte so, ja, normalerweise ist eigentlich auch immer noch jemand vorne im Shop, aber heute hat das nicht geklappt. Egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also, und er hat mir dann halt selber auch erzählt, dass er eben Läufer ist und selber irgendwie 210 Kilometer die Woche läuft und dann zwischendurch in dem Laufshop steht und nebenbei auch noch irgendwelche Leute massiert. Und er hat sich dann,
Wahnsinn.
Ja, wir haben uns dann ja über uns unterhalten und was wir so laufen und wie viel und als er dann hörte, dass ich so, keine Ahnung, ich habe dann sogar 100 Kilometer gesagt, weil mir das unangenehm war, zu sagen, dass ich nur 85 Kilometer die Woche laufe. Und er hat sich über diese 100 Kilometer die Woche so kaputt gelacht. Und es war auf jeden Fall eine sehr witzige Erfahrung. Vera kam dann irgendwann dazu, Geil. Weil sie danach eine Massage hatte und sie kam auch nur rein und ich hätte so gern ihren Gesichtsausdruck fotografiert, wie ich da im Bett lag bei diesem Typen und er mich massiert hat. Oh ja, das war schon sehr witzig.
Geil. Und hast du dir dann schon gesteckt, dass sie dann sagt, sag einfach, du läufst 200 Kilometer die Woche?
Nein, das Krasse ist ja wirklich, Tabea, du musst doch mal erzählen, was der Typ gerade rennt, was der für eine Bestzeit hat.
Ah,
das
ja,
hast
ja,
du mir
ja,
geschrieben, dass der...
Genau, ne, 208.
Das finde ich halt
das
einfach...
Das ist ja abgefahren.
Ja, 208. Und das ist halt echt, wo du so denkst, das gibt's doch gar nicht. Der Typ steht einfach den ganzen Tag rum, massiert zwischendurch, rennt 210 Kilometer und läuft halt einfach 208. Das ist, ja. Es ist so unvorstellbar. Also das ist Wahnsinn. Das fand, und das finde ich halt schon irgendwie echt faszinierend, das halt so aus erster Hand zu hören. Also dieses Simplicity is key, was ja irgendwie ein wirklich cooler Slogan ist von Eliud Kipchoge. Und wie das wirklich gelebt wird, also dass es halt einfach wirklich so ist. Und dann halt einfach diese geballte Power PS, die da herrscht und wie viel das halt einfach jeder läuft und wie unfassbar schnell die laufen und dass sie das halt einfach nebenbei laufen. Das finde ich krass.
Ja, eine 208 nebenbei, wo du noch einen Shop hast und irgendwie dann auch nochmal Service. Also ein besseres Beispiel gibt es, glaube ich, nicht. Und nochmal schön zusammengefasst. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, 1:18 haben wir auf der Uhr. Haben wir noch irgendwas, irgendeine witzige Story, die du noch hast aus Eden, Kenia oder irgendeine Information, die du noch unbedingt loswerden musst?
Ja, eine witzige Sache hätte ich noch. Also ich war ja vorher in einer anderen Unterkunft und da war auch noch so ein Adidas-Team untergebracht. Die hatten dann auch ihre eigenen Köche, ihre eigenen Physiotherapeuten dabei. Und wir haben uns dann nachmittags ganz oft zu denen gesetzt und mit denen einen Tee getrunken und die haben uns dann Brot gegeben. Ja, auf jeden Fall haben Vera und ich dann irgendwann einmal Stabis gemacht und einer von denen, Ronsa hieß er, der hat dann begeistert zugeguckt und am Ende meinte er auch so, oh cool, das ist ja cool, was ihr hier macht. Und dann meinte ich auch so, ja, du kannst gerne mal mitmachen morgen. Er so, nö, muss ich nicht haben. Und dann haben wir uns unterhalten und dann fragten wir so, krass, trainiert ihr eigentlich jeden Tag um 6 Uhr morgens? Er so, nö, manchmal auch um 5. Und Vera und ich gucken uns an. Das war nicht das, was wir hören wollten. Das war schon auch sehr witzig. Ja, also die brennen da einfach für. Also die geben mir letztes Hemd und ist egal, ob die um 5 oder um 6 trainieren. Und ja, das war auf jeden Fall.
Und der hat noch nie in seinem Leben Rumpfstabi-Übungen gesehen oder es gemacht.
Ja, auf jeden Fall sah er so aus, als wenn er das noch nie gemacht hätte. Also er war sehr begeistert von unseren Übungen da.
Ja, wenn du die fragst, sagen die wahrscheinlich den alten Spruch, Laufen kommt vom Laufen.
Da ist er. Laufen kommt vom Laufen.
Habe ich ihn noch untergebracht.
Oh, sagt der Richtige vor allem.
Ja, okay, da hast du einen Punkt.
Mega. Ja, Tabea, mega, mega, mega cool. Also echt sensationell, dass du den Entlastungstag heute, beziehungsweise ist ja sogar Ruhetag. Also man merkt jetzt, Tabea ist jetzt seit 3 Wochen da. Wir müssen so ein bisschen aufpassen gerade. Der Flow der ersten 2 Wochen ist jetzt so ein bisschen unterbrochen. Die Müdigkeit setzt ein. Mega cool, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ich kann das Training ja beeinflussen. Wer weiß, vielleicht hast du nächsten Donnerstag einen Fahrtleck drauf, morgens um 6 Uhr. Denn das muss ja eigentlich schon noch passieren.
Mach das auf jeden Fall, das muss schon sein, ja.
Mach ich.
Definitiv. Ja,
es geht Freitag, geht's nach Hause, oder? Freitag geht's zurück.
Ja, Freitagabend. Also Freitagabend fliege ich von Eldoret nach Nairobi, dann schlafe ich in Nairobi und fliege dann Samstag zurück.
Ja, dann geht das.
Hab noch den ganzen Tag hier. Kann ich Freitag noch 25 Kilometer laufen.
Das geht.
Ja, wenn du am letzten Tag 200 Kilometer fährst, dann kann Tabea easy das Fahrtleck mitlaufen. Also
ich wollte gerade genau das Beispiel bringen. Ja. Schöner Abschluss. Dir noch mega gutes und erfolgreiches Training in Eden. Genieß die Zeit da, genieß die Sonne. Hier ist super scheiß Wetter. Hier schneit es gerade draußen in Köln. Und sammel noch ordentlich Kilometer. Und dann sind wir gespannt und blicken alle schon mal voraus zum Hamburg-Marathon.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mega.
Sehr gut. Und unfassbare Story. Also das muss ich auch nochmal sagen. Mit Tennis und Fußball zu Junioren-DM, Quali zu wieder total nichts läuft und what a comeback im Marathon jetzt. Also die Reise werde ich jetzt auf jeden Fall noch intensiver verfolgen und ich denke, der ein oder andere Zuhörer hier auch. Vielen, vielen Dank, dass du so offen alles geteilt hast und wie gesagt, happy training und wir sehen uns bestimmt irgendwo.
Ja, dankeschön. Bis bald.
Danke dir, Tabea, und bleib gesund, aber wir hören ja voneinander.
Ja.
Bis dann.
Das
ciao.
Das hoffe ich, dass ihr voneinander hört.
Tschüss. Ciao, ciao.